Die Sommerpause ist vorbei und wir stellen uns wieder die wichtigen Fragen. Zum Beispiel, wie lässt sich Arbeit sicher und gut gestalten? Und unsere Expertin Susanne hat drei Themen im sprichwörtlichen Gepäck, die die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeit bereits deutlich einfacher machen sollen. Naja, es geht darum, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Kurz also Prävention. In Deutschland gibt es klare Regelungen dazu und wir schauen uns heute an, wie sinnvoll die sind, wie man sie umsetzt und so gestaltet, dass sie ihre ganze Wirkung entfalten können. Jetzt und hier, wo Arbeit auf Gesundheit trifft, bei dem arbeitsmedizinischen Podcast für Arbeitgebende, Beschäftigte, Führungskräfte und solche, die es werden wollen und für alle, die sich für gesunde Arbeit interessieren. Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas. Einfach und sicher gute Arbeit gestalten mit Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen und Unterweisungen. Hallo Susanne, schön, dass du uns auch heute wieder aufklärst. Bist du gut durchs Sommerloch gekommen?
Hallo Lukas, ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein, am Mikro zu sitzen, zusammen mit dir. Sommerloch?
Hattest du nicht?
Ich kenne diesen Begriff nicht, aber ich hätte schon bei deinem Intro hätte ich schon mal kurz dazwischen fahren können, dass wir uns endlich wieder den richtigen und wichtigen Dingen zuwenden, ne? Vielleicht an dieser Stelle sich zu erholen, mal was anderes zu machen, private Kontakte zu pflegen und sich den Hobbys zu widmen, ist eine wichtige Sache und dient der Erholung der Beschäftigten, also auch mir.
Bist du gut erholt?
Vielleicht.
Okay, dann frage ich doch gleich mal ganz konkret, warum muss man denn Arbeit überhaupt gestalten? Kann ich einfach jeder mitdenken und auf sich selbst aufpassen?
Ja, also Lukas, jeder muss natürlich mitdenken und auf sich aufpassen. Gar keine Frage. Dazu komme ich bestimmt später nochmal, ne? Mhm. Aber um mich der Antwort zu nähern auf deine Frage, die ja so ein bisschen zugespitzt ist, ne? Habe ich mir überlegt, mal einen Blick in die Geschichte zu werfen, ja, und da müssen wir mal ein Stück weit zurückgehen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als sich aus der Agrargesellschaft die Industriegesellschaft entwickelt hat, ja, also das Zeitalter der Industrialisierung, so gegen Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts ging's los, meiner Meinung nach, ne? Da tat sich nämlich was. Da wurden plötzlich neue Energiequellen bekannt und genutzt. Dampf zum Beispiel, Kohle spielt eine ganz große Rolle. Und es setzte eine zunehmende Mechanisierung ein, was schließlich dazu führte, dass eben auch kleinere Handwerksbetriebe größer wurden und schließlich Fabriken entstanden. Ja. Und diese Fabriken, die eher dann auch zentral um die Städte oder in den Städten selbst entstanden sind, führten dazu, dass die nunmehr frei werdende Landbevölkerung zunehmend auch in die Städte strömte. Ja, das führte einerseits zu erheblichen sozialen Herausforderungen in der Zeit, Wohnungsnot, eklatante hygienische Bedingungen in den Städten, andererseits zu so einer Konzentration an potenziellen Arbeitskräften bei einem zeitgleichen immensen Arbeitskräftebedarf, ja, durch diese veränderten Arbeitsvoraussetzungen, also sprich Fabriken, neue Arbeitsprozesse und so weiter und so fort. Ja, und in der Zeit war es natürlich auch üblich, dass eben nicht nur Männer in den Fabriken gearbeitet haben, sondern eben auch Frauen und Kinder und das, wenn es sein musste, eben rund um die Uhr. Und ich habe mich darauf jetzt heute nicht speziell vorbereitet, aber ich habe, glaube ich, schon mal an anderer Stelle angeregt, doch mal so einen arbeitsmedizinisch-historischen Podcast zu machen. Das
sehr
ist
ein gern.
Spannendes Thema. Ja, zu der Zeit war es eben üblich, dass für einen Hungerlohn Menschen bis zum Umfallen gearbeitet haben, schwere Unfälle an der Tagesordnung waren und Menschen schon allein durch die desolaten sozialen oder sozialhygienischen oder sozialen Bedingungen einfach in einem schlechten Gesundheitszustand waren, ja, so dass also auch Krankheiten an der Tagesordnung waren und es sehr wahrscheinlich ist, dass ein Teil des Bedarfs an Arbeitskräften damit zusammenhing, dass Arbeitskräfte immer wieder ausgefallen sind. Ja, und dann ist eben irgendwann jemand auf die Idee gekommen, dagegen müssen wir vorgehen, denn wir brauchen ja diese Arbeitskräfte und wir müssen ja sicherstellen, dass wir unsere Produktion auch umsetzen und fortsetzen können. Und angefangen hat das ganze Thema Arbeitsschutz, ja, auch wenn der Begriff da überhaupt noch gar keine Rolle gespielt hat, aber mit Gesetzen, mit ersten Erlassen und Gesetzen, die Kinderarbeit verboten haben. Mhm. Ja. Und das wurde dann ausgeweitet auf ein Verbot der Sonntagsarbeit für Kinder und Frauen. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde oder eben der Geburtsraum, ja, für die moderne Arbeitsschutzgesetzgebung. Die nächsten Schritte waren dann solche Sachen wie Krankenversicherung, Unfallversicherung. Und dann kam eben auch das Arbeitsschutz. Hast du so eine Vorstellung, in welche Zeit das fällt? Und hast du so einen Namen, der damit ja ganz maßgeblich verbunden ist?
Also, na, wenn ich jetzt über das Thema Rentenversicherung spreche, dann ist es Ende des 19. Jahrhunderts auf jeden Fall Bismarck, der da eine große Rolle spielt, ja, also der wichtige Gesetze auf den Weg gebracht hat, auch als Reaktion auf die Arbeiterbewegungen, die in dieser Zeit entstanden sind.
Ja, genau. Bismarck, da geht das alles zurück und ich habe jetzt also hier gefunden, dass das Arbeitsschutzgesetz 1891 erlassen wurde. Hier wurde erstmals eben auch geregelt, dass es also eine staatliche Aufsicht geben muss, die sicherstellt, dass eben dieses Gesetz umgesetzt wird. Also nochmal Verbot von Sonntagsarbeit und Verbot von Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche. Kinderarbeit war ja schon verboten. Und diese Vorschriften sollten eben auch, oder das Einhalten der Vorschriften sollte auch kontrolliert werden. Das ist also sozusagen die Grundlage der modernen Arbeitsschutzgesetzgebung, wobei wir das Arbeitsschutzgesetz, wie wir es jetzt kennen, erst aus dem Jahr 1996 ist. Davor gab es ein anderes Gesetz, 1973, das Arbeitssicherheitsgesetz. Und das sagt, also wir brauchen sozusagen Unterstützerinnen auch in den Betrieben. Und im Arbeitssicherheitsgesetz ist eben geregelt, dass Betriebsärztinnen, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit den Arbeitsschutz und den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben sicherstellen sollen, indem sie sozusagen die Unternehmerinnen und Unternehmer in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Beschäftigte beraten. So, also es ging hier tatsächlich um die systematische und kontinuierliche Beratung, aha, ja, als mit dem Ziel, diesen Arbeits- und Gesundheitsschutz auch strategisch im Betrieb zu verankern. Und das Arbeitsschutzgesetz jetzt, hier ging es dann, wenn man das also versucht, nochmal so ein bisschen einzuordnen, eher auch um eine Systematik, ja. Und jetzt kommen diese zentralen Elemente des Arbeitsschutzes zur Sprache. Zur Systematik gehört die Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Arbeitsschutzmaßnahmen. Hier ist geregelt, dass dokumentiert werden muss. Hier ist die Unterweisung geregelt. Und hier sind eben auch die psychischen Belastungen unter anderem mit erwähnt als eine zu betrachtende Belastungssituation. Da sind wir also jetzt sozusagen beim Thema, kann das nicht jeder für sich auch regeln? Hier sind wir ganz klar an dem Punkt angelangt, also dass ja schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten registriert wurde, der Einzelne kann das nicht sicherstellen für sich, ne? Hier brauchen wir eine andere Systematik und eine andere Strategie. Und Dieses Gesetz, also das Arbeitsschutzgesetz, kannst du gleichsam so wie als Paradigmenwechsel auch verstehen, ja? Also alle Regelwerke davor, die zielten so eher auf technische Gefahren ab. Und jetzt geht es also stärker noch um so eine umfassende Betrachtung der Lebensumwelt Arbeit, ja, im Sinne einer Ganzheitlichkeit. Heute steht natürlich sicherlich auch noch der technischer Arbeitsschutz immer ganz zentral, Stichwort auch neue Technologien, neue Arbeitstätigkeiten und so weiter, ne? Aber eben auch viel stärker noch das Thema Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Beschäftigten und nicht zuletzt, muss man ja auch mal mit berücksichtigen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, ja? Also Fach- und Arbeitskräftemangel, das ist ja auch heute wieder in Zeiten des demografischen Wandels ein maßgebliches Thema und wir sind gut aufgestellt im technischen, organisatorischen Arbeitsschutz und auf der Gesundheitsschutzebene. So, da liegt eben jetzt auch eines der Hauptaugenmerke. Und ich möchte aber trotzdem noch auf deine eigentliche Frage zurückkommen. Kann das nicht der Einzelne auch machen? Ja.
Ja.
Auf sich aufpassen. Selbstverständlich, ich unterstelle jetzt mal jedem einzelnen Menschen, dass er ein Interesse hat, gesund zu bleiben, auch im Zusammenhang mit seiner Arbeitstätigkeit. Ja, deshalb finden wir ja im Arbeitsschutzgesetz auch einen Paragraph 15, Pflichten der Beschäftigten. Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind. Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellten persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden. Also die Beschäftigten selber sind natürlich auch in der Pflicht.
Also bei diesem Überblick über die Geschichte ist mir eben nochmal deutlich geworden, dass man gerade wenn man ins 19. Jahrhundert schaut, in die Fabriken, ja, oder bis hin zu modernen Zeiten von Charlie Chaplin, da sind Arbeitsaufgaben, die sind relativ schnell erklärt und schnell gelernt, ja. Und da hat man auch schnell Ersatz gefunden, wenn jemand ausgefallen ist. Und das ist eine Entwicklung mit immer komplexer werdenden Aufgaben, die wir über das 20. und 21. Jahrhundert ganz besonders sehen, die es eben nicht so einfach machen, eine gut qualifizierte Arbeitskraft zu ersetzen, die eben auch sehr komplexe Aufgaben hat. Ja, und umso wichtiger wird ja dieser Arbeitsschutz und diese dezidierte Betrachtung auch. Und auch der Arbeitsschutz ist sicherlich komplexer. Ja, da braucht man auch Experten, die über ein Wissen verfügen, über das ein normaler Beschäftigter, der sich jetzt mit anderen Themen beschäftigt, gar nicht Bescheid wissen kann. So würde ich das jetzt verstehen, ja. Also man braucht schon eine gewisse Expertise, um auch eine Gefährdung beurteilen zu können. Verstehe ich das richtig?
Ja, selbstverständlich, ja. Und so wie du das ja eben auch schon richtig einordnest, ne, auch die personalverantwortliche Führungskraft oder die Unternehmerin, die können das allein nicht. Sie brauchen natürlich eben auch die Expertise des Beschäftigten, der im Arbeitsprozess ist. Ja, und aber hier nochmal herauszustellen, es ist so ganz eindeutig, in der Verantwortung ist eben immer der Unternehmer oder die Unternehmerin. Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Schauen wir uns doch mal die Umsetzung an. Wie ist denn so eine Gefährdungsbeurteilung typischerweise aufgebaut? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich verstehe deine Frage so, was gehört denn zwangsweise in eine Gefährdungsbeurteilung rein, ne? Und da gibt es tatsächlich ja eine klare Regelung und klare Vorstellungen. Was es nicht gibt, ist die eine Formvorgabe, ja, da kommen wir ja sicherlich auch nochmal drauf. Also unter einer Gefährdungsbeurteilung versteht man ja die systematische Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz. Und um Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu entwickeln. Das heißt typischerweise oder besser gesagt erforderlicherweise gehört in einer Gefährdungsbeurteilung zunächst erstmal die Festlegung von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten, die ich genauer betrachte und bewerte. Dann die konkrete Ermittlung dieser Belastungen und Gefährdung, entweder tätigkeitsbezogen oder auf einen Arbeitsbereich bezogen, die Bewertung dieser Gefährdungen, die ich da ermittelt habe, die Ableitung entsprechender Schutzmaßnahmen, die Festlegungen zur Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen und es gehört auch dazu, dass die Kontrolle der Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen mit aufgenommen wird. Und wie gesagt, alles muss schriftlich dokumentiert sein. Die Form ist da freigestellt, wenn du eine simple Tätigkeit betrachtest mit relativ überschaubaren Belastungen und Gefährdungen, dann kannst du das auf ein Blatt Papier auch runterschreiben, aber es muss eben gemacht werden, ja. Und es wird immer empfohlen, das ist auch nochmal, haben wir eben schon drüber gesprochen, Beschäftigte zu beteiligen, weil hier eben die eigentliche Expertise liegt, beziehungsweise auch deren Hinweise mit aufzunehmen. Und es ist wichtig, dass diese Gefährdungsbeurteilung in Abständen aktualisiert wird.
Also das klingt für mich schon durchaus komplex, nicht trivial. Wie kann man denn so eine Gefährdungsbeurteilung möglichst einfach und effektiv erstellen?
Also am einfachsten und effektivsten ist es zu wissen, wo was steht. Und jetzt würde ich ganz gerne die Brücke bauen zu den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern oder gesetzlichen Unfallversicherungen. Also jeder Betrieb, jede Einrichtung gehört ja zu einer Berufsgenossenschaft oder zu einem anderen Unfallversicherungsträger. Das ist ja sozusagen die gesetzliche Unfallversicherung, ja. Da gibt es ja eine Verpflichtung für die Unternehmen, dort gesetzlich versichert zu sein. Und diese Berufsgenossenschaften, also die eigene Berufsgenossenschaft, so das wäre meine erste Anlaufstelle. Ich habe jetzt einen Metallbaubetrieb, gehe zu meiner Berufsgenossenschaft, schau, welche Arbeitshilfen die mir anbieten. Und wenn man also das Stichwort eingibt im Internet, in der Suchmaske, dann kriegt man eine Vielzahl von Angeboten. Also es gibt jede Menge Vorlagen, die man dort verfügen kann. Dort wird man also in jedem Fall fündig. Wenn ich nicht gleich was finde oder ich finde nicht das, was ich brauche, kann ich natürlich entweder meine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder den Betriebsarzt fragen. Oder wenn die jetzt auch gerade nicht verfügbar sind, kann ich auch bei meiner Berufsgenossenschaft anrufen und sagen, ich brauche hier Unterstützung, bitte helfen Sie mir. Ja, und dann hat man die Möglichkeit, das entweder online auszufüllen und abzuspeichern oder folgt einer Suchmaske. Also es gibt viele Umsetzungsmöglichkeiten und es gibt mit Sicherheit auch schon zahlreiche Möglichkeiten, das also per App am Tablet zu machen.
Okay, also sehr viele Hilfestellungen. Wir haben euch auch eine ganze Reihe verlinkt dann in unseren Shownotes, also schaut gern nach. Aber für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, ich habe jetzt diesen Aufwand betrieben, ich habe mich informiert, ich habe vielleicht ein Formular oder frei alles runtergeschrieben und habe diese Gefährdungsbeurteilung. Was mache ich jetzt damit?
Das, was wir immer noch mal gelegentlich beobachten, ist zum Beispiel bei Begehungen in Arbeitsbereichen oder in Betrieben, dass erstmal lange nach dieser Gefährdungsbeurteilung gesucht werden muss. Wichtig ist, dass diese Gefährdungsbeurteilung zugänglich ist. Die muss verfügbar sein. Die muss jederzeit verfügbar sein. Ja, man kann sie auf einem Laufwerk ablegen oder, wenn man das möchte, auch analog in einen Ordner und den Ordner irgendwo dahin stellen, wo jeder eben auch jederzeit dran kommen kann. Ja, wenn sie also auf Laufwerken liegen, auf Rechnern, sollte sie zugänglich sein. Das heißt also nicht irgendwie passwortgeschützt, weil die Kollegin ist gerade im Urlaub und wir können jetzt nicht an die Unterlagen ran. Ja, auch diese Sachen müssen unbedingt beachtet werden. Denn wenn eine Situation eintritt, überraschender Besuch der Gewerbeaufsicht, plötzliche Begehung oder eben im schlimmeren Fall, es passiert ein Arbeitsunfall, ja, das allererste, was jede befugte Person sehen will, ist die Gefährdungsbeurteilung, ja. Ich wünsche mir, dass diese Gefährdungsbeurteilung nicht als lästige Pflicht betrachtet wird, sondern als wirklich sinnvolles Arbeitsgestaltungsmittel. Sie ist die Grundlage für die Unterweisung, da kommen wir auch später nochmal dazu.
Ja. Okay.
Und sie ist eine gute Orientierung eben auch für jeden, der neu in den Arbeitsbereich aufgenommen wird, ne, um sich eher so über die aktuelle Situation zu informieren. Deshalb muss diese Gefährdungsbeurteilung immer gepflegt werden. Das heißt, habe ich neue Arbeitsprozesse, Abgleich mit der Gefährdungsbeurteilung. Habe ich neue Tätigkeiten, Abgleich mit der Gefährdungsbeurteilung. Führe ich neue Arbeitsstoffe ein, ja, dann muss das aufgenommen werden in die Gefährdungsbeurteilung. Ich wünsche mir, dass eines Tages klar ist, die Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein lebendiges Instrument, das immer entwickelt werden muss. Und jeder muss Zugriff drauf haben.
Ja, du hast vorhin auch gesagt, ne, dass in der Gefährdungsbeurteilung auch direkt schon Maßnahmen hinterlegt sind, die dann ja idealerweise auch umgesetzt werden sollten, oder?
Ja, selbstverständlich, ne? Und das wäre jetzt auch tatsächlich ergänzend noch wichtig zu sagen, hier stehen ja die Schutzmaßnahmen drin, auf die ich auch jederzeit verweisen kann. Ja. Und auch das ist also ganz wichtig. Und wenn man jetzt noch diesen letzten ergänzenden Gedanken damit anfügt, selbstverständlich kann ich eben anhand dieser Gefährdungsbeurteilung auch die Wirksamkeit meiner Maßnahmen kontrollieren. Also dazu bin ich ja auch verpflichtet. Ich nehme die her, ich gucke mir an, nach einem bestimmten Zeitraum sind die Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wenn ja, haben sie ihren Zweck erfüllt oder müssen wir hier eben auch an den Schutzmaßnahmen nochmal was anpassen?
Könnte man aus so einer Gefährdungsbeurteilung auch die Grundlage für eine Betriebsanweisung ziehen, sozusagen?
Die Gefährdungsbeurteilung ist ja die Grundlage für die Betriebsanweisung. Unter einer Betriebsanweisung begreift man ja die schrittweise Erstellung und Umsetzung von Anweisungen, ja, die sich auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ergeben. Das heißt, habe ich komplexe Arbeitsabläufe oder herausfordernde Tätigkeiten, die ich nochmal en Detail beschreiben muss, ja, das ist dann eben etwas, was in eine solche Betriebsanweisung hineingehört. Um das zu systematisieren, in so einer Betriebsanweisung wird der Anwendungsbereich konkret beschrieben. Es wird darin beschrieben, welche Gefahren sich für Mensch und Umwelt ergeben aus dieser konkreten Arbeitssituation, welche dezidierten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sich daraus ableiten lassen. Und das ist wichtig, in der Regel handelt es sich ja dann um besonders gefährliche Arbeitsbereiche oder Tätigkeiten, ne? Wie verhalte ich mich bei Störungen und wie vor allen Dingen verhalte ich mich bei Unfällen und wie ist die erste Hilfe sichergestellt? Zusätzlich in manchen Bereichen, gerade wenn es also Thema Gefahrstoffe, wenn es darum geht, muss hier dann auch ein Hinweis rein, wie ist eine sachgerechte Entsorgung sicherzustellen und welche, beispielsweise bei Maschinen, wie ist die Instandhaltung sicherzustellen? Das ist enorm wichtig. Also das ist das, was man unter einer Betriebsanweisung versteht. Ja? Diese Betriebsanweisung, die kann nicht im Hauptbüro stehen. Diese Betriebsanweisung gehört dann konkret an diesen Arbeitsplatz oder in den Arbeitsbereich. Auch hier gibt es genauso wie für die Gefährdungsbeurteilung schon zahlreich sehr gut ausgearbeitete Betriebsanweisungen, die man je nach Bereich oder Tätigkeit verfügen kann.
Ja. Aber sicherlich wieder Verantwortung beim Arbeitgeber dann an der Stelle?
Grundsätzlich die Verantwortung liegt immer beim Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, ne? Fachkräfte für Arbeitssicherheit liefern hier hervorragende Zuarbeiten. Also es ist jetzt nicht so vorgesehen, dass sich der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin oder der Unternehmer alleine hinsetzt und alle Informationen zusammensucht. Das hängt vielleicht so ein bisschen von der Betriebsgröße ab, ne? Aber das sind so typische Aufgaben auch für Fachkräfte für Arbeitssicherheit, hier solche Informationen eben auch bei der Erstellung zu unterstützen oder bei der Komplettierung.
Also das sind dann ja also wirklich Dokumente für die Beschäftigten selbst auch, wo sie dann, an die sie sich ja gewissermaßen halten müssen. Es ist ja eine Anweisung und die sie auch möglichst gut verstehen sollten. Wie kann man denn so eine Betriebsanweisung so gestalten, dass sie wirklich klar, vielleicht auch detailliert, aber verständlich dargestellt wird?
Hier ist so ein bisschen der Übergang fließend zum Thema Unterweisung, ne? Okay. Ja, also Betriebsanweisung ist ja, kann man ja auch schon als konkrete Unterweisung für eine bestimmte Tätigkeit in einem Bereich verstehen. Und sie ist auch Grundlage für die persönliche Unterweisung, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, ja? Also, ne, hier ist der Übergang so ein bisschen fließend. Und natürlich müssen solche Anweisungen, die umgesetzt werden müssen, die müssen so aufgearbeitet sein, dass sie von dem Beschäftigten an dem Arbeitsplatz eben auch verstanden wird. Das heißt, habe ich einen hohen Anteil an Beschäftigten, die eben nicht Deutsch sprechen, dann muss die Betriebsanweisung in der entsprechenden Sprache auch verfügbar sein. Ich muss sicher sein, dass diese Betriebsanweisung auch verstanden wird. Das kann man am ehesten so machen, dass man versucht, also sich auch mal zusammenfassen zu lassen von den Beschäftigten in der Unterweisung im Sinne einer Erfolgskontrolle. Sag mir doch mal, was jetzt hier draufsteht und wie verhältst du dich denn dann? Ja, also dass man da auch prüft, ist denn das durchdrungen und verstanden worden? Und nicht zuletzt muss ich natürlich eben auch damit rechnen, dass nicht jeder Mensch gleich gut lesen und schreiben kann. Ja, das heißt, hier gibt es eben auch die Möglichkeit, über Piktogramme das Ganze noch ein bisschen leserlicher und erkennbarer zu machen, worum es geht. Ja.
Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Ja, du hast jetzt schon die Unterweisungen angesprochen. Wenn wir jetzt schon so eine schön gestaltete Betriebsanweisung haben mit Bildern, wo alles drinsteht, brauche ich dann noch eine Unterweisung extra?
Das ist eine wichtige Frage, ja. Es sind ja nicht alle Arbeitsbereiche oder alle Tätigkeiten durch eine separate Betriebsanweisung abgesichert, auf der Grundlage dann Unterweisungen stattfinden, sondern es gibt ja auch zahlreiche andere Tätigkeiten, wo nicht eigens eine Betriebsanweisung notwendig ist, ja. Und da ich ja alle Beschäftigten betrachten muss in allen Branchen, ja, gibt es zahlreiche andere Tätigkeiten, Arbeitsbereiche, Arbeitsgruppen, Betriebe, wo das Thema Betriebsanweisung eben eher vernachlässigbar ist, ja, aber die Unterweisung dennoch notwendig. Das heißt, ich muss jeden Beschäftigten, in der Regel in Gruppen, hinsichtlich der möglichen Gefahren, Stichwort Gefährdungsbeurteilung oder Risiken in Bezug auf ihre Arbeitstätigkeit oder im Arbeitsbereich unterweisen und welche Schutzmaßnahmen, auch das gehört da rein, welche Schutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen und da auch keinen Zweifel daran lassen. Also wenn eine Schutzmaßnahme angeordnet ist, dann muss die eben auch umgesetzt werden. Ja, die Unterweisung dient, oder ich will mal anders sagen, wir haben ja dann vielleicht beim Thema Unterweisung und wenn wir über solche Betriebsabläufe sprechen, immer den Beschäftigten so vor unserem inneren Auge, der ja schon weiß, worum es geht. Ne? Also ich bin jetzt XY Jahre im Betrieb, da hat sich immer mal ein bisschen was geändert, da gibt's mal kurze Umstellungszeit und dann weiß trotzdem Bescheid. Und ich kann auch meinem Kollegen sagen, wie es geht. Ja, das stimmt. Kommen wir hier nochmal auf die Pflichterfüllung zurück, ne, auf die Pflichten für Arbeitgebende. Und ich muss einfach auch an dieser Stelle hinweisen, weil es erlebbar ist, weil wir das einfach aus unserer Praxis kennen. Wir haben in manchen Bereichen hohe Fluktuationen. Wir haben Beschäftigte, die nie zuvor in einem solchen Arbeitsbereich gearbeitet haben. Wir haben Beschäftigte, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Wir haben Ungelernte und wir haben eben auch eher ungeschickte Menschen. Und es ist einfach zwingend notwendig, dass die über einzelne Arbeitsschritte und die möglichen Gefahren und die Schutzmaßnahmen informiert und unterwiesen sind. Das ist das, was also eine Unterweisung ausmacht. Im Übrigen schließt das eben auch das Thema Erste Hilfe im Betrieb ein. Und es schließt auch das Thema Flucht- und Rettungswege. Ja, okay, also jetzt Katastrophenschutz oder Katastrophenschutzplanung mit ein, ja.
Also nicht bloß tätigkeits- und vielleicht spezifisch arbeitsplatzbezogene Aspekte, sondern auch so allgemeine Dinge. Also im Grunde ja schon vielseitig. Wie gelingt denn so eine Unterweisung, die sowohl diese ganzen verschiedenen relevanten Aspekte abdeckt, aber auch die Beschäftigten entsprechend befähigt?
Ja, du sprichst das richtig an. Ne? Es geht natürlich also um diesen Raum, Betrieb, ja, als dem Ort, an dem ich mich aufhalte. Ich mache mir ja auch Gedanken, wenn ich zu Hause bin, in meinen vier Wänden, ne, wenn es brennt, wo geht's raus und was mache ich als nächstes? Ja, niemand soll in so eine Situation kommen, ja. In Betrieben ist sowas ja geregelt und es hängen Rettungspläne aus und Beschäftigte, stell dir also einen großen Laborkomplex vor, mit mehreren Etagen, mit Winkelgängen, mit Bereichen, die nicht zu betreten sind und so weiter und so fort. Wer da, selbst wer da schon länger arbeitet, weiß mitunter nicht, wo es lang geht, ja, und muss sich orientieren. Deshalb werden ja beispielsweise auch Rettungswege gekennzeichnet, ne, und Sammelpunkte dann festgelegt. Ja, und für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin oder den Unternehmer ist das natürlich über die Maßen wichtig, dass seine Leute wissen, was im Notfall zu tun ist. Und da muss jederzeit der Feuerwehr, dem Rettungspersonal, im schlimmsten Fall der Staatsanwaltschaft Auskunft geben, wie er sichergestellt hat, dass seinen Leuten im Betrieb nichts passiert. Ja, also ich habe überlegt, noch irgendwie so eine Klammer zu finden zum Thema Unterweisung, ja. Und ich würde das mal so versuchen zu formulieren, wenn man das Ganze so vielleicht auch gesellschaftlich, vielleicht sogar auch ein bisschen philosophisch betrachtet, ja. So eine Unterweisung kann man als das Instrument verstehen, das einmal darauf schließen lässt, dass sich der verantwortliche Mensch um den Schutz und die Gesundheit des anderen sorgt, vielleicht auch, weil er es muss. Und der andere, der Beschäftigte selbst, sicher sein kann, in guter Obhut zu sein und nicht zu Schaden zu kommen durch seine Tätigkeit. Also Lukas, wenn du nachher wieder mit dem Fahrrad fährst, setz den Helm auf, denn ich möchte nicht, dass du dich bei einem eventuellen Sturz schwer am Kopf verletzt.
War das jetzt deine Unterweisung für das Jahr oder?
Das war meine Unterweisung für deinen nächsten Schritt, nachdem wir fertig sind.
Ja, okay. Also das heißt, ich muss mir schon was Gutes einfallen lassen, wie ich die ganzen Themen auch so transportiere, dass sie ankommen, dass sie mitgenommen werden. Und ich schätze mal, eine gewisse Regelmäßigkeit ist sicherlich auch sinnvoll.
Ja, das hängt natürlich eben auch von der konkreten gefährdenden Situation oder von den Risiken ab. Das hängt davon ab, wie hoch die Fluktuation in deinem Arbeitsbereich ist. Also wenn du jetzt im September neue Beschäftigte hast und deine nächste jährliche Arbeitsschutzunterweisung, die hast du für August nächsten Jahres vorgesehen, dann laufen die ein Jahr lang ohne Unterweisung rum. Das geht nicht. Das heißt also bei Aufnahme der Tätigkeit, ja, und in regelmäßigen Abständen. Und die Frage ist ja eben auch, wie kann ich das so gestalten, dass also auch die Beschäftigten dranbleiben? Wie kann ich das so gestalten, dass es nicht eine mega langweilige Veranstaltung wird. Dazu würde ich immer den Rat geben, die Themen, die zur Unterweisung gebracht werden müssen, zu zerlegen, kleinteiliger zu machen, zu schauen, welche Situationen sind günstig, Arbeitsteambesprechungen, immer so eine Besprechung nutzen, um einen Teilaspekt anzusprechen und eine Unterweisung mit reinzubringen. Dann habe ich regelmäßig, und das rollt durch, habe ich regelmäßig eben alle Beschäftigten an Bord und kann die eben unterweisen. Also nochmal, der wichtige Hinweis, trifft nicht auf neue Beschäftigte zu. Die müssen dann natürlich einmal über alle möglichen Risiken und die entsprechenden Schutzmaßnahmen informiert und unterwiesen werden. Und ich glaube auch, dass es immer gut ist, wenn man versucht, das Thema Unterweisung so lebendig wie möglich zu platzieren, durchaus mit Anschauungsmaterial, mit kurzen Videofilmen, ja, also da ist der Fantasie im Grunde genommen überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Alles, was also sozusagen die Awareness der Beschäftigten erhöht, ist gut geeignet, um Themen gut zu platzieren. Da ich heute so ein bisschen in Redelaune bin, Lukas, würde ich gerne noch ein Beispiel bringen, weil ich mache mir ja auch manchmal Gedanken, ne? Also wie kann man denn Themen gut rüberbringen?
Ja.
Und ich bin neulich über ein YouTube-Video gestolpert. Da geht es um Sicherheitsunterweisung im Flugzeug. Das hat jetzt, sagen wir mal, ja, was mit der Flugsicherheit zu tun, mit der Sicherheit der Passagiere, das ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber das ist so witzig, weil dort jemand tatsächlich eine Show abzieht. Ja, das kann ich nur empfehlen, sich solche Sachen anzusehen. Ja, da gibt es ein paar Beispiele. Ja, ich glaube, die Stichwortsuche reicht, um hier keine Schleichwerbung zu machen.
Ja, okay. Dann bin ich jetzt gespannt auf deine Show zum Thema Helm.
Die können wir auch vor laufendem Mikrofon jetzt ausführen. Da haben bloß unsere Hörerinnen und Hörer nichts davon.
Ja, die stellen sich das jetzt vor. Hast du hier noch Tipps zu digitalen Tools?
Digitale Tools, die wirklich gut geeignet sind, auch da gibt es mit Sicherheit gutes Material, ne? Also ich sprach es ja schon an, also Videofilme zum Beispiel. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, bestimmte Aspekte über Visualisierungen, wie das Stichwort digitales Krankenhaus, ne? Da kann man auch spielerisch solche, und es wird auch an solchen Werkzeugen gearbeitet, ne? Also wie man sich spielerisch oder über ein Quiz durch solche Fragen durcharbeiten kann. Wichtig ist aber an dieser Stelle immer zu sagen, solche Unterweisungen beziehen sich wirklich auf die konkrete Gefährdungsbeurteilung, das heißt die konkrete Situation in einem Betrieb, in einem Arbeitsbereich. Und hier gibt es wahrscheinlich viele unterschiedliche Aspekte, die dann konkret am Ort nochmal eine Rolle spielen, sodass ich jetzt da nicht so intensiv Bescheid weiß.
Aber ich habe was gefunden tatsächlich. Also es lohnt sich tatsächlich, bei den entsprechenden Organisationen nachzuschauen. Sei es die Bundesanstalt für Arbeitsschutz beispielsweise, die BAUA oder die DGUV. Zur DGUV gehört auch das IAG, Institut für Arbeit und Gesundheit oder so heißt es, ne? Genau, und die haben hier zum Beispiel einen Selbstcheck als Auswahlhilfe für elektronische Hilfsmittel für die Unterweisung. Also haben wir auch bei uns in den Shownotes verlinkt als kleine Hilfe.
Prima.
So, liebe Susanne, dann lass mich doch jetzt mal ganz spontan unsere Takeaway-Messages für heute formulieren. Also, erstens, gute Arbeit beginnt mit guter Planung. Die Gefährdungsbeurteilung ist nicht einfach nur eine gesetzliche Pflicht, sondern ein Werkzeug für kluge Entscheidungen im Alltag. Zweitens, Wissen schützt. Betriebsanweisungen und Unterweisungen machen Beschäftigte handlungssicher. Das schützt Menschen und den Betrieb. Und drittens, Sicherheit ist Teamarbeit. Beteiligung, Kommunikation und einfache Sprache machen Arbeitsschutz wirksam und lebendig. Möchtest du noch was ergänzen?
Nee. Ich möchte jetzt eigentlich nichts mehr. Ich sehe jetzt keine Notwendigkeit.
Ja, dann bleibt mir nur noch mal darauf hinzuweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben. Arbeit trifft Gesundheit. Einfach zusammengeschrieben. Arbeit trifft Gesundheit @vdbw.de. Folgt uns in den sozialen Medien. Okay, ja, also da haben wir wieder wirklich was Tolles geschafft heute, Susanne. Vielen lieben Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und, wie ich gehört habe, wird ihr auch ganz spannend mit einer ersten Gästin.
Ja, ich freue mich auch, dass unsere Gästin unserer Einladung gefolgt ist. Ich bin schon ganz gespannt.
Und dann hören wir uns ja nächsten Monat wieder.
Wunderbar. Komm gut heim, Lukas.
Du auch. Schönen Feierabend dann, wenn es soweit ist. Tschüss.
Tschüss.